Eine Kritikerin besucht eine szenische Lesung. Sie bleibt nach dem Ende der Vorstellung, um mit den Theatermacherinnen zu sprechen. Die Regisseure lud sie ein, die Künstlerinnen sind unzufrieden, die auftretenden Personen. Die Regisseurin, sie möchte die Verbindungen zwischen Geschichte, Recht und Theater als unterschiedliche Erzählstrategien untersuchen. Die Performerin, eine wichtige Zeugin in der Verhandlung, möchte Landwirtschaft als Kunstsprache praktizieren. Die Rechtsanwältin, sie möchte neue Gesetze schreiben, die den Rechten zukünftiger Generationen Rechnung tragen. Die Gärtnerin und die Juristin, sie möchte das Recht durch ein dunkles Glas betrachten, um einen Schimmer von Gerechtigkeit zu erhaschen. Die Aktivistin träumt davon, ein Archiv der Bewegung für demokratische Rechte in Indien aufzubauen. Die Kritikerin möchte Aufführungen von Zeugenaussagen würdigen, die der ökozidal-kapitalistischen Zauberei die Wahrheit entgegensetzen und kreativ in ihre eigenen Bedingungen der Verkündigung eingreifen. Der Bühnenarbeiter stellt das Publikum dar. Er ist unzufrieden mit der Welt, er fühlt sich erdrückt. Eine Bühne, auf der ein Bühnenarbeiter langsam das Bühnenbild abbaut. Auf Stühlen sitzen eine Regisseurin, eine Kritikerin, eine Anwältin und eine Juristin. Die Regisseurin greift nach einem kleinen Korb, den der Bühnenarbeiter dort abgestellt hat, nimmt einige Flaschen heraus und entkorkt sie. Die Juristin schenkt den Wein in Gläser ein und reicht ihn an ihre Freunde weiter.
And I'm a theater director.
I'm Shella Sheikh and I'm a critic as well as an editor and a teacher.
Hallo, ich bin Zuleika Chowdhury und ich bin Theaterregisseurin. Ich bin Shella Sheikh und ich bin Kritikerin, Redakteurin und Lehrerin. Die Legitimität eines Gerichtsverfahrens hängt sowohl von seiner grundlegenden souveränen Autorität als auch von der öffentlichen Wahrnehmung ab. Zu diesem Zweck sind Gerichtsverhandlungen historisch gesehen inszenierte Ereignisse. Sie bedienen sich dramaturgischer Elemente und theatralischer Mittel. Sie haben ihr eigenes Bühnenbild, ihre Drehbücher und Rollen, die den einzelnen AkteurInnen zugewiesen werden. Prozesse haben auch ihr Publikum, das sich aus der Öffentlichkeit, den Medien und ihren KritikerInnen zusammensetzt. Prozesse sind performativ. Ja, in der Tat, also wenn wir dies aus der Perspektive des Theaters betrachten, könnten wir fragen, wie kann das Theater uns helfen, den dramaturgischen Charakter aller Gerichtsverfahren aufzudecken und zu erforschen? Inwiefern erlaubt es die Fähigkeit des Theaters, Realität zu spiegeln und zu produzieren, alternative juristische Prozesse zu imaginieren, die aus strukturellen Gründen in den bereits existierenden Gerichtssälen ausgeschlossen bleiben? Kann das Theater uns helfen, zu anderen Formen der Gerechtigkeit und des Urteils zu gelangen, die außerhalb der Reichweite des Gerichtssaals bleiben? Das sind wichtige Fragen. Mal sehen, was unsere anderen ZeugInnen zu diesen Fragen zu sagen haben. Aber vorher, ihre eigenen Theaterarbeiten beziehen sich sowohl auf offizielle Gerichtsverfahren als auch auf nicht verbindliche Volkstribunale. Beide können als lebendige Archive betrachtet werden, zum Beispiel als Archive von Wahrheitsansprüchen, Gesten, Erzählungen, Schweigen und so weiter. Inwiefern spricht Ihre Arbeit das Thema Archive an? Ich denke, es besteht ein Bedarf an einer kritischen Neubewertung der Beziehung zwischen Wissen, Macht und Institutionen, um das Archiv zu erweitern, verschiedene Archive kritisch zu lesen, jedes mit und gegen das andere. Ich arbeite sowohl mit kritischen historischen Prozessen aus Indien, die neu bewertet, neu verhandelt werden, als auch mit Prozessen, die noch nicht stattgefunden haben, spekulative Prozesse. Rehearsing the Witness, the Bowell Court Case, der Bowell-Gerichtsfall, der 2018 als szenische Anhörung auf dem Dhaka Art Summit uraufgeführt wurde, basiert auf einem ausgedehnten Gerichtsverfahren, das von 1930 bis 1946 stattfand, im Indien vor der Unabhängigkeit, das sich um die Identität eines Sannyasi oder religiösen Hindu-Asketen drehte, der behauptete, Ramendra Narayan Roy zu sein, der zweite Kumar von Bawal, der Erbe eines der letzten großen Zamindari-Güter im ungeteilten Indien, der ein Jahrzehnt zuvor für tot gehalten wurde. Im Großen und Ganzen geht es bei der Wiederaufnahme des Verfahrens um die Frage, wie die Identität in die Geschichte geschrieben und im Bereich des Gesetzes ausgetragen wird, im Gegensatz zur tatsächlichen Komplexität der gelebten Erfahrungen und Beziehungen. Der Staat, das heißt das britische Gericht, ist eine der Parteien im Fall Bawal, und wir sehen anhand der Aussagen von Sachverständigen über den Körper als Beweismittel und als Ort, an dem sich Identität abspielt, was der Staat als Identität betrachtet und verlangt und wo der Einzelne seine Identität verortet. Die Staatsbürgerschaft ist eine Schablone und eine Partitur, deren erfolgreiche Erfüllung immer wieder auf die Probe gestellt wird. Man erlangt die Staatsbürgerschaft, man verliert sie, die eigene Leistung wird entweder beklatscht oder sie wird den damit verbundenen Ansprüchen, Anforderungen und Normen nicht gerecht. Mit diesen Bedingungen zu leben bedeutet, immer auf dem Prüfstand zu stehen und zu wissen, dass man in den Augen der prüfenden Behörde immer ein Hochstapler, eine Hochstaplerin ist, bis das Gegenteil bewiesen ist. Restaging the Trial of Bahadur Shah Zafar ist eines meiner aktuellen Projekte und untersucht die Art und Weise, wie Gerichtsverhandlungen als performative Ereignisse und Übungen in kollektiver Pädagogik fungieren, die versuchen, eine bestimmte historische Aufzeichnung zu etablieren, indem sie ihr die Heiligkeit des Gesetzes verleihen. Im Jahre 1857 rebellierten mehrere Regimenter der englischen East India Company, der Ostindien-Kompanie, in einem Volksaufstand, der auch als erster indischer Unabhängigkeitskrieg bekannt ist, gegen die Kompanie und setzten den greisen Mogul-Dichter König Bahadur Shah Zafar, den letzten Mogul-Kaiser von Indien, als ihren Herrscher ein. Während der Aufstand noch in anderen Teilen Indiens tobte, wurde Zafar schnell gefangen genommen und in seinem eigenen kaiserlichen Palast, dem Roten Fort in Delhi, vor Gericht gestellt. Der Prozess ebnete den Weg dafür, dass Indien einige Monate später offiziell direkt der britischen Krone unterstellt wurde. Bei seiner Gefangennahme war Zafar bereits sein Leben versprochen worden und daher ging es bei seinem Prozess vor einer Militärkommission eher um Zweckmäßigkeit als um Gerechtigkeit. Seine Schuld war bereits vorherbestimmt und spiegelte sich in der Verwendung des Begriffs Ex-König von Delhi wider. Zafars Prozess wurde inszeniert, um ein Bekenntnis zur Rechtsstaatlichkeit und zu einem ordnungsgemäßen Verfahren vorzutäuschen, obwohl keines von beidem tatsächlich eingehalten wurde. Da ihm ein angemessener Rechtsbeistand verweigert wurde, wurde Zafar bald für schuldig befunden, an der Spitze einer internationalen muslimischen Verschwörung zu stehen, die darauf abzielte, einen Krieg gegen den Staat zu führen und Hochverrat an der britischen Regierung in Indien zu begehen, und wurde nach Birma oder Myanmar verbannt. Obwohl die Legitimität des Prozesses gegen Zafar stark in Frage gestellt und kritisiert wurde, nicht zuletzt, weil die Ostindien-Kompanie in Indien formell als Vasall des Mogulstaates agierte, wurde mit dem Schuldspruch und der anschließenden Verbannung des alten Kaisers ein neuer Souverän in Indien eingesetzt und damit eine neue konstituierende Macht geschaffen, die den Prozess selbst ex post facto legitimierte. Dieser Prozess kann also als Gründungsmoment der formalen kolonialen indischen Rechtsgeschichte angesehen werden. Der Prozess, der an der Schnittstelle zwischen vorkolonialem und kolonialem Recht in Indien stattfand, ist nach wie vor von besonderer Bedeutung für die Struktur des indischen Strafrechts, da er den Weg für die Einführung des kolonialen indischen Strafgesetzbuchs im Jahre 1860 ebnete, dessen Bestimmungen größtenteils auch heute noch im postunabhängigen Indien in Kraft sind. Restaging the Trial of Bahadur Shah Zafar versucht, die Materialien, die traditionell mit dem Zafar-Prozess in Verbindung gebracht werden, durch ein Gegenarchiv zu ergänzen. Ein Archiv mit Materialien, die für den Prozess potenziell relevant waren, aber vom Gerichtsverfahren ausgeschlossen wurden. Darüber hinaus wird Zafars Poesie als Gegenerzählung zur Argumentation der Staatsanwaltschaft vorgeschlagen. Kann Zafars Poesie es uns ermöglichen, uns Visionen von alternativen Souveränitäten vorzustellen und ihnen eine Stimme zu geben? Sie verwenden also eine Strategie des Reenactments, um Archive performativ zu befragen? Ich würde sie nicht als Reenactments betrachten, sondern als Proben. Mit Proben meine ich vor allem den unordentlichen Prozess des Denkens und Überlegens mit den damit verbundenen Begriffen der Version, der Wiederholung und des Scheiterns. Dies sind die Elemente, die eine Probe ausmachen, die dann zur sogenannten echten Sache der Aufführung wird. Die Probe ist eine Metapher für eine Denkweise und eine Arbeitsstrategie. Wenn sie als Strategie verwendet wird, stellt die Probe das in den Vordergrund, was an der Peripherie stattfindet und das, was durch die Präsentation eines polierten und endgültigen Stücks verdeckt werden kann. Das Proben ermöglicht also eine Verlangsamung und ein Aufmerksammachen, ein Sichtbarmachen dessen, was sonst hinter der Bühne verborgen bleibt, nicht wahr? Die Prozessprojekte, an denen ich arbeite, haben die Form von inszenierten Untersuchungskommunikationen mit echten AnwältInnen, einem echten Richter, einer echten Richterin und verschiedenen Arten von ExpertInnen, FotografInnen, HistorikerInnen, RechtswissenschaftlerInnen, AnthropologInnen, ForensikerInnen und so weiter, mit SchauspielerInnen oder KünstlerInnen als HauptzeugInnen. In diesen Projekten stelle ich die Frage, was passiert, wenn wir die Regeln dafür ändern, was Beweise sind, und Formen des Sprechens untersuchen, die innerhalb des bestehenden rechtlichen Rahmens vom Gerichtssaal ausgeschlossen sind. Bei diesen Projekten werden Nicht-SchauspielerInnen in die Theaterproduktion einbezogen, um Fragen zur legalen Aufführung und zur theatralischen und theoretischen Produktion zu stellen. Auf diese Weise hoffen sie, die Art und Weise, wie man Kunst macht und wie man Theorie betreibt, neu zu konzipieren. Können wir uns die akademische oder theoretische Produktion auch als Probe vorstellen? Eine Reihe vorsichtiger Schritte zur Rahmung und Neuausrichtung des Diskurses. In ihren Werken werden die SchauspielerInnen, die in den verschiedenen Archiven auftreten, auch als ZeugInnen interpelliert. Der Akt der Zeugenaussage ist ein Wahrheitsanspruch, der auf Gerechtigkeit und möglicherweise Wiedergutmachung und Restauration abzielt. Was entgegnen Sie denjenigen, die behaupten, dass eine Zeugenaussage vor allem in Gerichtsverfahren frei von Fiktion sein sollte, der Fiktion, an die das Publikum im Theater gewöhnt ist? Für mich ist der Schauspieler oder die Schauspielerin ein Bezugspunkt und ein Blickwinkel in und auf die Landschaft, in der er oder sie sich befindet. Ein Prozess und eine Fähigkeit also, als würde ich sagen, es geht darum, die Fähigkeit zu erforschen, die Wahrheit zu sagen, was meiner Meinung nach eine Verpflichtung ist, sich irgendwie gemeinsam zu erinnern. Jeder von uns braucht die Erinnerung des anderen. Und auch eine Verpflichtung, sich gemeinsam etwas vorzustellen. Das, was verweigert wird, vor allem, wenn wir von Gerechtigkeit sprechen, muss man sich vorstellen. Es gibt ein weiteres Werk von Ihnen, das für uns heute ein wichtiger Bezugspunkt ist. Es heißt Landscape as Evidence, Artist as Witness, also Landschaft als Beweis, KünstlerIn als Zeuge oder Zeugin, das in Zusammenarbeit mit der KOI International Artists Association in Delhi entstanden ist und zweimal wiederholt wurde. Einmal 2017 in Delhi und einmal 2018 in Goa. In diesen inszenierten Untersuchungskommissionen, bei denen es wieder echte AnwältInnen und eine echte RichterIn gab, umfasst das Archiv auch die Landschaft und die KünstlerInnen legten Zeugnis ab von der ökologischen und sozialen Verwüstung durch sogenannte Entwicklungsprojekte wie ein Flussverbindungsprojekt und den Tourismus. Alle Beteiligten, die KünstlerInnen, die AnwältInnen, der Richter oder die Richterin und damit auch das Publikum reflektierten über die Rolle der künstlerischen Praxis im Zusammenhang mit der Umweltgerechtigkeit. Das Thema mag zwar anders erscheinen als die früheren Arbeiten, die Sie gerade beschrieben haben, aber tatsächlich gibt es viele Kontinuitäten und die früheren Arbeiten sind wichtige Vorläufer in ihrer Erkundung von Staatsbürgerschaft, Rechten und der Frage, wer rechtlich oder anderweitig gehört wird. Alles entscheidende Themen für das Nachdenken über Umweltgerechtigkeit in Indien heute. Diese Untersuchung fließt ein in ein neues Werk von Ihnen, das wir heute gewissermaßen kollektiv proben. Das neue Projekt ist eine Wiederholung und eine Zusammenarbeit und auch nicht von Landscape as Evidence, Artist as a Witness. Während es sich bei den früheren Projekten um inszenierte Untersuchungskommissionen im Rahmen des bestehenden Commissions of Inquiry Act 1952 handelte, der die Zentralregierung und die Regierungen der Bundesstaaten ermächtigt, Untersuchungskommissionen zu ernennen, um Untersuchungen in bestimmten Angelegenheiten von öffentlicher Bedeutung durchzuführen, könnte das aktuelle Projekt die Form einer Einfügung in das bestehende National Green Tribunal annehmen, das ein spezielles Gericht ist, das sich mit Fällen befasst, die Umweltfragen betreffen. Es stützt sich auf die indische Verfassungsbestimmung, Artikel 21, Schutz des Lebens und der persönlichen Freiheit, der den BürgerInnen Indiens das Recht auf eine gesunde Umwelt zusichert. Das Gericht ist nach eigenem Bekunden nicht an das in der Zivilprozessordnung von 1908 festgelegte Verfahren gebunden, sondern lässt sich vielmehr von den Grundsätzen der natürlichen Gerechtigkeit leiten. Dieses Projekt untersucht die Ursachen der Luftverschmutzung in der National Capital Region, also in der Region Neu-Delhi, und den beiden angrenzenden Bundesstaaten Noida in Uttar Pradesh und Gurgaon in Haryana und konzentriert sich, also das ist angrenzend an Neu-Delhi, und konzentriert sich dabei auf das Abbrennen von Stoppeln als einen sehr sichtbaren und kritischen Luftschadstoff. Die Arbeit befasst sich mit der Frage, wie die Beziehung zwischen Luftverschmutzung und Klimawandel definiert wird. Rechtlich gesehen sind sie zum Beispiel unterschiedlich. In der Atmosphärenforschung und bei der Betrachtung der Auswirkungen menschlicher Aktivitäten auf weitergefasste ökologische Systeme sind sie jedoch miteinander verbunden. Die Konzentration auf die Landwirtschaft ermöglicht es uns, die zentrale Frage anzusprechen, die auch in Landscape as Evidence präsent war. Nämlich, was bedeutet Fortschritt und Entwicklung für ein Land wie Indien zum jetzigen Zeitpunkt? Drei KünstlerInnen-Zeugnisse bilden das Rückgrat der Arbeit. Eine der Künstlerinnen, die Zeugnis ablegt, ist Shweta Bhattacharya.